Ich habe da ein paar Mal geantwortet und bin nicht drauf gekommen. Aber ich verspreche euch, hätte sie mir dieses Bild zugeschickt, ich wäre drauf gekommen. Ich hätte den Fehler gefunden. Wer von euch wurde schon mal belogen? Oh ja, es sind wahrscheinlich alle. Und die andere Frage ist, wer hat schon mal von euch gelogen, von euch Kindern und Erwachsenen? Ebenfalls. Ich sage einfach mal alle. War es schwierig, das Lügen zu erlernen? Mir fiel es nicht leicht, es zu lernen. Und jeder von uns möchte gerne die Wahrheit hören. Dazu fordere ich euch jetzt gar nicht auf, es zu zeigen. Jeder von uns möchte die Wahrheit sehen und nicht getäuscht werden. Und trotzdem lügen die meisten Menschen täglich. Aus verschiedensten Gründen. Ja, warum sind wir auf der Suche nach der Wahrheit? Ja, weil wir wissen, dass Wahrheit Bestand hat. Darauf kann man bauen. Wahrheit ist ein Fundament, darauf man sich verlassen kann. Und Lüge bewirkt das Gegenteil. Lügen bewirken Zusammenbruch. Tatsache ist, wir leben in einer Welt voller Lügen. Wir leben in einer verlogenen Welt. Wir können auch dazu ein schöneres Wort benutzen, in einer Welt alternativer Fakten. Was sind die größten Lügen dieser Welt? Und eine ist zum Beispiel, wenn man glaubt, man könne ständig seinen Lebenspartner tauschen und damit seine Sexualität ausleben, ohne Schaden zu nehmen oder bei dem Gegenüber Schäden zu verursachen. Eine gemeine Lüge. Oder dass man ein Kind abtreibt und dann dass danach alles so ist wie vorher. Das sind ganz gemeine Lügen und in unserer Welt. Aber die größten Lügen, die unsere Welt bestimmen, sind die Lügen über Gott. Hätten die Lügen über Gott nicht einen so großen Erfolg, dann würde unsere Welt ganz anders aussehen. Wären die Lügen über Gott nicht so verbreitet, dann würden tatsächlich die meisten Menschen zum Beispiel an einen Schöpfer glauben. Und seit dem Sündenfall, ja, ist der Satan, der Feind Gottes, am Werk, die Menschen zu täuschen und Lügen zu verbreiten. Und wir lesen die erste Lüge aus 1. Mose 3, Vers 1. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Dieser Satz. Ja, die Schlange zieht ja Gottes deutliche Aussage in Zweifel und sagt damit, Gott kann es doch nicht so gemeint haben. Er sagt damit zu Eva, natürlich kannst du von diesen Früchten essen. Die Wirklichkeit ist anders, als du denkst. Du musst umdenken. Was Gott sagte, das ist nicht zuverlässig. Kennt ihr das Lied aus dem Radio Stimme von Mark Forster? Und da heißt es im Refrain, hör auf die Stimme, hör, was sie sagt, sie war immer da, komm, hör auf ihren Rat. Hör auf die Stimme, sie macht dich stark, Sie will, dass du es schaffst. Also hör, was sie dir sagt. Ja, Eva hörte auf diese falsche Stimme. Ihre Sehnsucht, etwas Besseres zu bekommen, war groß. Aber wie wir wissen, es war eine Illusion. Sie war dem Lügner auf den Leim gegangen. Sie ließ sich täuschen. Und von diesem Lügner lesen wir in Johannes 8,44. Da beschreibt Jesus uns diesen Lügner. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater jeder Lüge. Jesus beschreibt hier in diesem Vers das Wesen des Satans. Das Wort Satan bedeutet Gegner. Es ist Gottes Gegenspieler. Es ist ein Gegensatz zu Gott, ein gefallener Engel. Und hier haben wir erfahren, dass er der Vater jeder Lüge ist, wirklich jeder Lüge. Und die erste Lüge, mit der die Menschen konfrontiert waren, kam tatsächlich von ihm. Satan ist nicht nur Urheber der Lüge, sondern er ist die Lüge in Person. Wenn man sich auf ihn einlässt, dann kann man nur getäuscht werden. Dann wird man getäuscht. Dann wird man belogen. Und Satan ist Fürst dieser Welt. Er ist König dieser Welt. In dieser gefallenen Welt. Und deswegen sind unter den Menschen so viele Lügen verbreitet. Wir werden eine dieser Lügen betrachten, Lügen, die unsere Gesellschaft als Wahrheit akzeptiert hat. Und deshalb ist es wichtig, diese scheinbare Wahrheit zu hinterfragen. Heute geht es um die verbreitete Lüge, dass Gott eine Illusion unserer Gedanken ist. Es ist ja verbreitet und anerkannt, dass jeder sein eigenes Gottesbild haben darf. Das ist angesagt in unserer heutigen Gesellschaft. Hauptsache, ich bin mit meinem Gott zufrieden. Hauptsache, ich kann mit ihm leben und er bereichert mein Leben. Und Hauptsache, dir geht es genauso mit deinem Gott. Ja, in der Zeit des Individualismus ist alles möglich. Auch dieser Satz, den man vermutlich jemand mal ausgesprochen hat. Ich war Atheist, bevor ich erkannte, dass ich Gott bin. Und in diesem Satz steckt eine tiefe Wahrheit drin. Ja, die Wahrheit, dass jeder Atheist eigentlich sich selber in den Mittelpunkt stellt, an sich selber glaubt. Ja, jeder kann sich seinen eigenen Gott zusammenstellen. Und ich möchte es mit einem reichhaltigen Buffet vergleichen. Jeder von uns kennt ein reich gedecktes Buffet mit ganz, ganz vielen verschiedenen Speisen, eine bunte Auswahl. Ja, so ein Buffet an Gottheiten kann man sich vorstellen. In so einer Gesellschaft leben wir. Jetzt steht jeder am Buffet und sucht sich das aus, was ihm gefällt. Ich stelle mir das Essen nach meinem Geschmack zusammen. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Die Leute vor und hinter mir haben einen anderen Geschmack. Sie packen sich vielleicht etwas anderes auf den Teller. Und so hat jeder am Ende eine etwas andere Zusammenstellung. Und so wird heute eine Wahl an Gottheiten angeboten und die Menschen stellen sich das zusammen, was ihnen passt, was ihnen schmeckt. Seit dem Sündenfall, seit der ersten Lüge, werden immer wieder neue Gottheiten kreiert. Und wie unvernünftig diese Vorstellung ist, beschreibt uns auch Gottes Wort. Steht in Jesaja, und das wird ziemlich deutlich, Jesaja 44, Verse 9 bis 20, ein etwas längerer Abschnitt. Ohnmächtige Menschen sind sie alle, die sich Götterfiguren anfertigen. Ihre Götzen, die sie mit solcher Hingabe verehren, auch sie sind machtlos. Wer für sie eintritt, beweist damit nur, wie dumm und blind er doch ist. Auf ihn wartet ein böses Erwachen. Wie kann man bloß auf den Gedanken kommen, sich einen Gott zu basteln, eine völlig nutzlose Metallfigur? Wer sich auf diese Machwerke verlässt, wird bitter enttäuscht. Sie sind ja doch nur von Menschen hergestellt. Sollen sie doch einmal gemeinsam antreten, um ihre Götter zu verteidigen? Was können sie vorbringen? Gar nichts. Erschrocken stehen sie da und müssen sich schämen. Der Schmied nimmt ein passendes Stück Eisen, bringt es im Feuer zum Glühen und bearbeitet es dann auf dem Amboss. Er hämmert mit aller Kraft, um es in die gewünschte Form zu bringen. Dabei wird er müde und hungrig. Vor lauter Arbeit vergisst er Essen und Trinken und ist schließlich ganz erschöpft. Bei Holzfiguren nimmt der Schnitzer Maß, zeichnet die Umrisse der Figur vor und haut sie grob aus. Dann zieht er die feinen Linien und schnitzt das Standbild, bis es aussieht wie ein Mensch von schöner Gestalt, der dann als Gott in ein Haus gestellt wird. Für jede Götterstatue sucht sich der Künstler das passende Holz aus. Er geht in den Wald und fällt eine Zeder, eine Eiche oder einen Lorbeerbaum, die er vor Jahren gesetzt hat. Der Regen ließ die Bäume wachsen. Mit ihrem Holz machen die Menschen Feuer. Sie heizen damit ihre Häuser und den Ofen zum Brotbacken. Aus dem gleichen Holz schnitzen sie aber auch ihre Götterfiguren, die sie verehren und anbeten. Den einen Teil des Holzes werfen sie ins Feuer, braten ihr Fleisch darüber und lassen es sich schmecken. Sie sitzen an der Glut und sagen, ah, diese wohlige Wärme, das tut gut. Aus dem übrigen Holz aber schnitzen sie sich einen Götzen. Sie verbeugen sich vor ihm, werfen sich zu Boden und beten, rette mich doch, denn du bist mein Gott. Welche Verblendung, welche Unwissenheit. Die Augen dieser Götzendiener sind verklebt. Sie sehen nichts, ihr Herz ist abgestumpft, sie verstehen nichts. Keiner denkt einmal gründlich nach und sagt sich, einen guten Teil des Baums habe ich zu Brennholz zerhackt, über der Glut habe ich Brot gebacken, ich habe Fleisch gebraten und mich satt gegessen. Aus dem restlichen Holz schnitze ich nun so etwas Abscheuliches? Dieser Holzklotz soll mein Gott sein, vor dem ich mich niederwerfe? Würde einer von ihnen einmal so weit denken, dann sehe er den Widersinn ein. Genauso gut könnte er die Asche des verbrannten Holzes anbeten. Sein Herz hat ihn verführt und betrogen. Er verspielt sein Leben und will nicht wahrhaben, dass er an einem Lügengebilde festhält. Was nützt mir ein Gott, den ich mir selber erdacht habe? Ein erdachter Gott kann lediglich befriedigen. Er kann lediglich mein religiöses Bedürfnis zu stillen. Denn der Mensch ist ein spirituelles Wesen. Auch das ist eine anerkannte Tatsache. Ich nehme von jedem Gott und von jeder Religion das, was mir gefällt und das, was ich denke, was mir gut tut, dann kann ich ja das alles weglassen, ja, was mich beunruhigen würde. Ja, im Zentrum so eines Handelns steht nicht die Wirklichkeit, sondern die eigenen Bedürfnisse. Und das geht so lange gut, bis die Lüge entlarvt wird, bis die Illusion zerplatzt. Das haben wir in Vers 9 gelesen. Ja, und neben diesen vielen selbst erdachten und selbstgemachten Gottheiten existiert Gott. Existiert der Schöpfer, der für sich den Anspruch erhebt, der einzig wahre und anbetungswürdige Gott zu sein. Und das schreibt Jesaja auch im selben Kapitel in den Versen 6 und 7. Ich, der Herr, der König und Befreier Israels, der allmächtige Gott, sage, ich bin der Erste und der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Niemand ist mir gleich. Keiner kann tun, was ich seit Menschengedenken getan habe. Kann etwa ein anderer Gott voraussagen, was die Zukunft bringt? Dann soll er es tun. Laut und deutlich soll er es vortragen. Ja, hier wird die Ursache klar, warum sich der Mensch sich seinen eigenen Gott zurechtlegen muss. In Vers 7 haben wir gelesen, sagt Gott, niemand ist mir gleich. Was bedeutet das für uns Menschen? Und wir müssen, es bedeutet für uns, dass wir zugeben müssen, dass wir einer Lüge geglaubt haben. Und das fällt uns schwer. Es ist diese erste Lüge aus dem Paradies. Was hat die Schlange Adam und Eva versprochen? Sie würden sein wie Gott. Ja, sie wussten seitdem, was gut und böse ist. Aber mit Gott auf einer Stufe zu stehen oder so werden wie er oder höher zu sein als er, ist nochmal was ganz anderes. Niemand ist Gott gleich und wird es auch niemals sein. Und das Problem, das wir mit Gott haben, liegt darin begründet, dass Gott sich uns nicht unterordnet. Gott ist und bleibt uns Menschen immer überlegen. Gott lässt sich von uns Menschen nicht ergreifen. Gott lässt sich auch nicht beliebig über sich verfügen. Das habe ich auch schon oft zu meinen Kindern sagen müssen, dass Gott kein Wunschautomat ist, wo man oben den Wunsch eingibt und unten das Gewünschte automatisch herauskommt. Ja, könnten wir über Gott verfügen, dann wäre nicht mehr er Gott, sondern dann wären ja wir Götter. Und das war genau das Ziel Satans, dass wir das glauben sollten. Und das ist ihm gelungen. Ja, Gott bleibt Gott. Auch wenn der Mensch sich seine eigenen Gottheiten ausdenkt. Und das ist ja gerade das Großartige an unserem Gott, an dem wahren Gott, dass er sich nicht verändert. Dass man sich auf ihn verlassen kann. Paulus schreibt in 2. Timotheus 2,13, sind wir untreu, bleibt er doch treu. denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Auch das haben wir vorhin in dem Lied bei der Spendensammlung gesungen. Ja, weil Gott sich selbst nicht untreu werden kann, kann er zum Beispiel nicht aufhören, dich und mich zu lieben. Hast du gewusst, dass Gott nicht alles kann? Er kann nicht aufhören, dich zu lieben. Ja, Gott ist aus diesem Grund in Jesus Christus Mensch geworden und hat sich uns offenbart. Wir können Gott nicht fassen, aber Gott hat sich durch Jesus Christus in besonderer Weise uns zu erkennen gegeben. Durch Jesus Christus hat sich Gott fassbar gemacht. Und deswegen gibt es keine wahre Gotteserkenntnis als nur durch Jesus Christus. Niemand kommt an Jesus vorbei, der den wahren und realen Gott kennenlernen möchte oder ihm begegnen möchte. Johannes schreibt in 1. Kapitel, Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Ja, wir haben am Anfang gelernt, dass die Lüge eine Person ist. Es ist Satan, Gottes Gegenspieler. Und hier haben wir die Wahrheit in Person kennengelernt. Es ist Jesus Christus, sein einziger Sohn. Seit Jesus Christus wissen wir, dass Gott tatsächlich existiert. Denn er hat ihn uns offenbart. Es ist keine Illusion. Kein anderer Mensch hat die Welt so verändert wie Jesus Christus zum Beispiel. Und der gedachte und von uns konstruierte Gott kann lediglich unsere religiösen Bedürfnisse befriedigen. Mehr können wir da nicht erwarten. Dagegen macht uns der wahre Gott frei, frei von Sünde, frei von den Lügen, die wir geglaubt haben. Man könnte so sein wie Gott zum Beispiel, frei von der Verlorenheit, ja frei von selbst von der Angst vor dem Tod. Es ist eine freche Lüge, dass Gott lediglich eine Illusion sein muss. Vielleicht ist Gott ja ein Produkt deiner Gedanken. Aber Gott der Bibel ist der wirklich wahre Gott. Und jeder, der an diesen wahren Gott glaubt, erlebt seine lebensverändernde Kraft. Lebensverändernde Kraft. So wie zum Beispiel der Onkel vom Sarge. Er liegt im Sterben und keiner weiß, wie lange er noch zu leben hat. Aber Angst vor dem Tod? Fehlanzeige. Er zeugt von Jesus Christus, während er im Sterben liegt. Und jeder, der an den, der Autor des Hebräerbriefes ist unbekannt. Aber er erklärt uns, wie man ja Gott kennenlernen kann und sich mit ihm bekannt machen kann. Hebräer 11, Vers 6. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Ja, so wie Adam und Eva damals der ersten Lüge geglaubt haben, so musst du heute wieder dem glauben, der der wahre Gott ist. Wenn du auf der Suche nach der Wahrheit bist, dann wünsche ich dir, dass du nicht auf die Stimme hörst, die schon immer da war, wie es in dem Lied von Mark Forster heißt. Denn es ist die Stimme deines trügerischen Herzens. Auch das lehrt die Bibel. Hör auf die Stimme deines Schöpfers. Sie kommt nicht von innen, sondern sie kommt von außen. Und er wartet, bis du ihm Glauben schenkst. So wie der Autor des Hebräerbriefes schreibt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott kennenzulernen. Und er stillt dann nicht nur dein religiöses Bedürfnis, sondern er nimmt dir die Ängste vor der Zukunft. Er nimmt dir die Last von den Schultern, ja, die dich sogar schwer atmen lässt. Mit dieser Last, mit der du dich schon das ganze Leben lang herumträgst. Er befreit dich vom schlechten Gewissen, er nimmt dir die Angst vor dem Tod und unterm Strich heißt es, er schenkt dir ein neues Leben. Ein Leben, das nicht mehr aufhört. Er schenkt dir das Wissen des Angenommenseins und des Angekommenseins. Amen. Lasst uns beten.